eins der berühmtesten Lieder von Tori Amos, das Cornflake Girl. Ja, und gerade eben ist er schon ins Studio reingekommen, als ich noch dabei war, was zur Musik zu erzählen. Deswegen sage ich jetzt nochmal richtig Hallo, herzlich willkommen, Michael Wildenhain.
Ja, guten Tag.
Ja, aber war kein Problem, dass Sie da schon reingekommen sind, kein Thema. In unserer Lesung auf Radio 3 senden wir ja zurzeit den Roman Das Totenschiff von Betraven, also die Geschichte vom Seemann, der seine Papiere verliert, der ein Staatenloser wird, ein Heimatloser, eigentlich sogar ein Identitätsloser, der eine lange Odyssee durch Europa hinlegen muss, dann auf einem Schiff anheuert, das im Rahmen eines Versicherungsbetruges untergehen soll. So jedenfalls der Plan, wie es ausgeht, verraten wir nicht. Vor fast genau 100 Jahren ist das Totenschiff erschienen, 1926. Und seitdem hat dieser Roman und haben auch die anderen von Betraven eine große Fangemeinde gefunden. Und jetzt weiß ich nicht genau, Michael Wildenhain, ob Sie auch dazugehören zu dieser Fangemeinde, ja oder nein?
Ja, so deutlich kann ich das nicht sagen, aber ich würde mal tendenziell sagen, ja. Also ich bin mehrfach auf den Roman gestoßen, das erste Mal als Jugendlicher. Ich habe ja auch eine sehr alte Ausgabe, die ich wahrscheinlich irgendwann zu Weihnachten geschenkt bekommen habe.
Und sie ist total zerlesen und zerfleddert. Sie haben sie nämlich mitgebracht.
Ich habe sie nämlich mitgebracht. Sie ist an meinen Sohn übergegangen und 1951, also es ist ja nicht das Originaljahr, sondern schon ein bisschen später eine Nachkriegsausgabe, in einem Klagenfurter Verlag erschienen. Ich habe das damals im Wesentlichen gelesen als Abenteuerliteratur, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich 16, 17 oder sowas in der Richtung, vielleicht war ich auch erst 15, keine Ahnung. Jedenfalls.
In dem Alter habe ich auch reingeguckt. Witzig.
Ja. Ja. Und würde mal sagen, es hat solch illustre Bücher abgelöst wie Johannes Mario Simmel, Gott schützt die Liebenden, Liebe ist nur ein Wort. Das ist insofern interessant, als ich an alle Bücher damals auch, also das lag dann schon ein bisschen länger zurück, Karl May, so rangegangen bin, also vielleicht jetzt mal abgesehen von den griechischen und sonstigen Heldensagen und Mythen, bin ich an alle Bücher so rangegangen, dass ich sie eigentlich für Abbilder der Realität gehalten habe. Und das war auch bei Simmel so. Ich dachte, da erfahre ich verdammt noch eins, endlich was über die Liebe, sehr gut. Und dann bin ich eben auf Trafen gestoßen und ich weiß noch, dass ich es zwar spannend fand, dass ich aber, und da werden wir bestimmt noch drauf eingehen, diese Art und Weise, wie er das sprachlich aufzieht, also mit der Leseransprache, dass er sich selbst kommentiert, yes sir, no sir und so weiter, dass mich das eigentlich eher irritiert hat.
Okay, dazu kommen wir tatsächlich nachher noch, weil wir wollen nämlich gleich mal einen Ausschnitt hören, aber ich würde gerne noch bei dem Punkt bleiben, ob es so etwas wie eine Faszination gegeben hat in diesem ersten Lesen. Oft ist es ja so, wenn wir gerade in so jungen Jahren, ging mir ja auch so, wenn wir da zum allerersten Mal große Schriftstellerinnen und Schriftsteller in die Hand nehmen, dann packt uns da irgendwas. Also bei mir war es zum Beispiel Christa Wolf, Kein Ort nirgends. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was das ist, aber ich fand das Buch toll. Genauso bei Kleist. Ja, war das bei mir genauso? Wie war es bei Ihnen bei Betraven?
Kann ich nicht mehr ganz genau sagen, aber da ich es durchgelesen habe, würde ich mal, also das kann ich noch erkennen, ja, an diesem zerlesenen Exemplar würde ich mal sagen, es hat mich gepackt. Und zwar eben auf dieser Ebene des unmittelbaren Abenteuers, also dieser Odyssee, wenn man so will, zwar nicht über die Weltmeere, aber doch durch einige Stationen. Ich bin dann noch ein zweites Mal auf Betraven gestoßen und zwar im Rahmen der Hausbesetzung, weil da gab es eine ganze Reihe von Leuten Anfang der 80er, die sich dafür interessiert haben. Ich kannte auch einen, ich sag mal, Gefährten, der hat darüber promoviert. Und ich bin damals vor allem deswegen fasziniert gewesen, also da habe ich nochmal reingeguckt, nicht nur in das Totenschiff, sondern auch Baumwollpflücker und so weiter, weil es halt diesen Hauch der Authentizität hatte.
Ja, spannend. Also. Das ist dann nochmal, da sind wir wieder beim Stil. Wir sollten mal einen Ausschnitt hören aus unserer Lesung Betraven das Totenschiff. Und zwar haben wir hier den Seemann, der hat gerade das Schiff ja vor sich, auf dem er angeheuert hat und von dem wir dann schon wissen, dass es nicht sehr weit kommen soll. So jedenfalls der Plan des Ganzen. Es ist das Totenschiff. In unserer Lesung der Schauspieler Robert Stadelober.
Manches Schiff habe ich gefahren. Das wissen die Götter. Aber nie vorher habe ich ein Schiff gesehen, das diesem gleich gewesen wäre. Am Bug trug sie den Namen Jo Ricke. Aber der Name war so dünn und so verwaschen, als ob sie sich schämte, so zu heißen. Die Kanten der Reling waren einmal grün gewesen. Auch das war lange, lange her. Seit jenen fernen Tagen hatte die Jo Ricke einige hundert neue Anstriche erlebt, wie es ja dem Laufe der Zeiten entsprach. Aber nie wagte jemand, sich so hoch in die Kosten zu versteigen, dass er das, was einmal gestrichen war, mit der neuen Farbe überstrichen hätte, um dem ganzen Kleid eine einheitliche Nuance zu geben. Nur keine überflüssigen Ausgaben. Es war ja ein... Halt, das will ich noch nicht sagen, denn ich weiß es noch nicht.
Ja, aber wir wissen's.
Wir wissen's und wir
lernen. Das ist dieses Spiel, das er spielt.
Genau, ne? Und wir lernen da sozusagen auch schon einen Kniff kennen. Also dieser Ausschnitt endete ja mit so einer Art abgebrochenem Foreshadowing. Also er blickt voraus, ohne wirklich zu verraten, was da tatsächlich passieren wird, und erzeugt dadurch Spannung. Also das passiert an verschiedenen Stellen und das ist eigentlich ganz geschickt.
Aber was ist das für ein Erzählerton? Also ich finde den so ein Überlegen. Ja, also so ein klitzekleines bisschen distanziert, auch ein bisschen kleines bisschen von oben herab, aber gleichzeitig ist dieser Erzähler, diese Stimme, die wir da hören, ja auch drin, ist ja auch Teil des Ganzen und ahnt oder weiß, was passieren wird, aber ist zugleich auch, naja, Opfer ist zu viel, aber ist Teilnehmender.
Naja, damit spielt Traven. Also er lässt seine Hauptperson Gales, der die Geschichte ja sozusagen selbst erzählt, obwohl er am Ende hilflos im Meer treibt. Das dürfen wir jetzt eigentlich nicht verraten, aber wir verraten es mal kurz. Also er geht immer mal in eine größere Distanz und zum Geschehen und dann geht er wieder ganz nah ran und quasi in den Kopf des Erzählers hinein. Und diese Art und Weise, die Erzählstimme sozusagen zu organisieren und zu orchestrieren, erzeugt eben auch unter anderem den Sog, den dieses Buch dann ja auf den Leser entstehen lässt.
Und neben der Geschichte, die ja tatsächlich abenteuerlich ist, ne? Also genau. Jetzt nicht das große Abenteuer, aber man bleibt ja dran, weil dem passiert ja so einiges in seinem Leben.
Dem passiert einiges, aber es interessant ist auch, dass man sehr deutlich spürt und sicherlich auch durch die Art und Weise, wie erzählt wird, dass es sich um eine allegorische Geschichte handelt. Also wir hatten ja schon die Frage von Staatenlosigkeit, Namenslosigkeit, Identität. Also für uns damals in der Hausbesetzerzeit, weil wir auch teilweise anonym veröffentlicht haben und mussten, war es natürlich sehr interessant, dass Traven sozusagen hinter diesem Pseudonym verschwunden ist.
Und dass da schon jemand war, der diese Methode des sich Versteckens
genau.
Also das schon war, 50 das war, Jahre vorher
gemacht hat. Ja, das hat ihn für uns sozusagen zusätzlich glaubwürdig gemacht. Ja. Und dieses Allegorische, also dieses Staatenlose, Namenslose und so weiter, was ich daran sehr gut finde, ist, dass Traven zwar in gewisser Weise suggeriert, dass dieser arme Mann Gales ein Namensloser sei, aber tatsächlich gilt er ja nur als Namensloser. Also er verfügt ja durchaus über eine Biografie, die wir auch zu Teilen kennenlernen, und er verfügt natürlich weiterhin über seine Physis, und er ist da, aber er wird von den amtlichen Stellen, also es gibt Begegnungen mit dem Konsul, es gibt Grenzbegegnungen, einmal läuft er sogar Gefahr, beinahe erschossen zu werden und so weiter und so weiter. Also er wird von den Autoritäten extrem schlecht behandelt.
Er ist ein Entrechteter.
Genau,
er ist im Prinzip in seiner Identität entwertet.
Genau, weil er über diese Papiere nicht verfügt. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein ganz moderner Topos, also den man heute in vielerlei Hinsicht und in vielfacher Weise übertragen kann. Aber das Gute daran finde ich, dass eigentlich Traven immer durchscheinen lässt, dass die Person an sich nach wie vor da ist. Ja. Und dass nur das Papier nicht da ist. Ja, genau. Und also sozusagen das Papier bekommt eine fast mystische Kraft in dieser ganzen Geschichte.
Und man lernt eigentlich auch, dass dieses Papier, dieses Identitätspapier nur ein Papier ist.
Genau.
Und nicht mehr.
Ja,
eigentlich und was ich, leider doch mehr. Aber,
ja, und was ich total faszinierend finde, also das steht ja auch gleich in der Klappe, da ist so ein Zitat aus der Freien Lübecker Presse. Er ist halt extrem klassenkämpferisch. Ja. Also er wird in die Nähe gerückt von Max Stirner. Max Stirner ist ja eine gar nicht so einfache Figur, die man im weitesten Sinne in dem Anarchismus zurechnet, aber einen sehr spezifischen Anarchismus, einem sehr individualistischen Anarchismus. Was auch seine Probleme aufwirft, also Marx und Engels haben stark dagegen polemisiert, also gegen Stirner und andere auch. Aber der interessante Punkt ist letztlich, dass Traven, und zwar an vielen Stellen sehr, sehr explizit, und das war für uns Anfang der 80er natürlich auch relevant, also in einer Weise gegen die herrschenden Verhältnisse seine Invektiven fährt, dass man sehr erstaunt ist. Ja, und in diesem
Im Prinzip also, Klassenkampf.
Klassenkampf, genau. Ja. Klassenkampf auf dem Papier und Und möglicherweise auch real, weil er hat ja vieles von dem, was er geschrieben hat, in gewissen Anteilen auch selber erlebt. Und interessanterweise ist es 1951 zumindest noch, Freie Lübecker Presse, nie gehört, was das ist. Ja, jedenfalls auch da wird es aufgenommen. Mhm. Also man staunt, wie heftig in dieser Zeit gegen den Kapitalismus geschrieben wurde, auch in der Presse, in der Bundesrepublik, obwohl man die 50er Jahre ja immer mit einer sehr geschlossenen Atmosphäre in der Bundesrepublik in einsetzt.
Und die Gesellschaft, die auf den eigenen Wohlstand geschielt hat und nur mehr und mehr und mehr anhäufen wollte.
Aber so war es eben nicht nur.
Genau, so war es nicht nur. Michael Wildenhain, super. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch im Studio, für Ihren Einblick in Ihr Denken eigentlich über, über Betraven, ausgehend von Betraven und dem Totenschiff. Dankeschön.
Bitte.
Der Schriftsteller Michael Wildenhain über Betravens Roman Das Totenschiff. Derzeit unsere Lesung mit dem Schauspieler Robert Stadelober. Wir haben ja gerade einen Ausschnitt gehört. Die Lesung können Sie immer hören bei uns montags und freitags. 13.30 Uhr und um 22.30 Uhr und alle 24 Folgen. Das gehört noch zum Serviceblock mit dazu. Alle 24 Folgen jetzt schon im Netz in der ARD Audiothek.